Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
325, wieder mal eine ungerade Zahl. Und ich begrüße alle, die an ihrem Computer sitzen, wenn er nicht gerade durch ein Passwort sich bemerkbar macht, was eingegeben werden muss und was man nicht kennt. Oder mit dem Smartphone, oder. Auf jeden Fall herzlich gegrüßt alle, die ein Stöpsel im Ohr haben, einen Lautsprecher laufen haben. Ja, guten Tag.
Ich begrüße auch alle, egal, vom Bodensee oder bis an die Oder, Frankfurt an der Oder oder sonst wo.
Ja, ich hatte eben das Wort Passwort gesagt. Das ist mir jetzt passiert, gerade jetzt vor ein paar Tagen. Da plötzlich kam bei mir ein schwarzer Bildschirm und da stand Passwort eingeben. Und zwar
beim Kühlschrank, oder?
Nein, bei meinem Computer, bei meinem Corsair Mio von Toshiba.
Ach, das ist so ein Schlepptop, so ein
großes Teil. Ja, das ist 17 Zoll und so. Der war mal ganz gut. Der ist, glaube ich, schon 4,5 oder 5 Jahre alt. Ist mir früher nie passiert, dass ein Computer so lange eigentlich State of the Art war. Auf jeden Fall, ich habe dann auch Freundschaft mit meinem Computer ja letztens. Die habe ich gefeiert mit ihm und habe dabei natürlich wieder ein Glas Wein drüber geschüttet.
Ich wusste Computer aber genau, sind wo es doch Anti-Alkoholiker, das müsstest du doch mittlerweile wissen.
Ja, ich wusste aber genau, wo es die Tastaturen gibt. Ich habe gar nicht lange gefackelt, ab am anderen Computer, weil der hat sich ja verabschiedet hier, am anderen Computer sofort die Tastatur bestellt für 24 Euro, Sofortkauf. Und dann 2 Tage später war die da, zack, zack, 2 Schräubchen und drin war die neue Tastatur und alles war, wie es war.
Na, ist doch gut.
So, und jetzt macht der Bursche mir irgendwo
ein billiger Weinabend, gewesen.
Ja, ja. Und jetzt macht er mir einen Strich durch die Rechnung, indem er mit der Abfrage eines Systempasswortes kommt. Und wenn man da eingibt 00000, so wie das früher mal war, oder 1234, dann sagt er sofort, it's not certified und er bootet neu. So, das war nun etwas, was man da so, was macht man jetzt? Naja, ich habe gedacht, also da mittlerweile...
Wer hat ihm das eingegeben? Du musst doch sagen, ihm gesagt
nicht.
Haben.
Ach so. Ich nicht.
Und wer kommt sonst noch außer dir an den Computer?
Da kam am Anfang die Firma Toshiba natürlich dran. Die Firma Toshiba hat wohl für so Hardwarefehler, damit es da irgendwie nicht weitergeht mit dem Computer, sowas eingebaut, wo man erst ein Passwort eingeben muss, was man nicht kennt.
Also wenn der Computer kaputt ist, muss man ein Passwort eingeben?
Ja. Weil das, du sollst das ja da irgendwie bei Toshiba wieder reparieren lassen. Aha. Ob das rechtens ist, ich weiß es nicht, denn es ist mein Computer und ich muss eigentlich entscheiden können, ob ich da wieder dran will oder ob ich ihn kaputt machen will.
Ja.
Das müsste ich eigentlich entscheiden. Nun, so ist es nicht. Ich bin dann also zum PC-Service gegangen mit meinem Computer und fragte, hallo, hier ist das Systempasswort, wird abgefragt, ihr seid ein Toshiba-Händler, könnt ihr das wieder zurücksetzen? Und da hat man das verwechselt mit dem Windows-Passwort, haben die gesagt, ja, das können wir zurücksetzen. Ich sagte aber, ein Systempasswort, oh. Naja gut, okay, das müsste ich jetzt zu einem ASP, was Service Provider irgendwo A ist, autorisierter Service Provider wahrscheinlich, hinschicken und der nächste sei in Hamburg. Sag ich, wie lange ist der Computer weg? Ja, ich müsste da schon mit 3 Wochen rechnen. Eine tolle Sache, ne?
Ja.
Schon eine tolle Sache.
Ja.
Und dann kam er so hintenrum raus und sagt, ja, wir könnten ja auch was machen. Wir könnten ja das die BIOS-Uhr stilllegen und dann vergisst er alles, auch das Passwort, was da drin ist. Und wenn wir dann wieder neu starten, dann müssen wir da eigentlich wieder dran vorbeikommen. 69 Euro. Und ich sagte, ich bin auch nur diese Woche noch da. Ja, ich sagte, das dauert länger. Ich müsste dann in eine Warteschleife, müsste ich dann nach vorne springen. Und das würde dann wieder 39 Euro kosten. Und da habe ich meinen Computer genommen, bin nach Hause gegangen.
Moment, langsam, das muss ich jetzt verstehen. Also die Arbeit kostet 69 Euro. Wenn du die Arbeit schneller gemacht haben willst, kostet es nochmal 39.
Ja.
Werden diese 39 dann als Schmerzensgeld für die anderen Kunden verteilt, die jetzt länger warten müssen, weil du dich vordrängst? Nee, oder?
Ich weiß nicht, vielleicht macht er ja eine Überstunde abends. der Wartungsmensch.
Ah ja,
gut. Ich weiß es nicht.
Okay, also du hast ihn wieder mit nach Hause genommen.
Ich habe ihn wieder mit nach Hause genommen, 4,5 Jahre alt, und habe mir gedacht, naja, wenn er kaputt geht, dann kann man ja einen neuen kaufen. Und dann habe ich ihn auf den Tisch gelegt, auf den Wohnzimmertisch, und habe einen Schraubenzieher geholt und habe eine Schraube nach der anderen da rausgeholt.
Dafür waren die 69 Euro.
Das waren die 69 Euro. Dann habe ich nach der Batterie gesucht. Die war früher, war das ja immer so eine 2032 Knopfzelle oder 2025 oder irgend sowas. Und ich habe nichts gefunden. Vier Lagen habe ich auseinandergenommen bei dem Computer. Und irgendwo muss doch da sowas drauf sein, muss man das sofort sehen. Naja, gut, okay, dann habe ich irgendwie gedacht, vielleicht hat sich das geändert in all den Jahren, dass man das anders macht. Und dann bin ich mit einem anderen Computer zu eBay und habe gesagt, ein BIOS-Akku. Und da habe ich ein Bild gesehen, denke ich, halt, das hast du doch eben gesehen, das flog doch da irgendwo rum in dem Computer. Das ist sind so zwei runde Dinge in einem gelben Schlauch drin. Und dann habe ich das gesucht und habe dann einen Stecker rausgezogen und habe nach 10 Minuten den Stecker wieder reingedrückt und habe wieder alles zusammengeschraubt. Und das Ganze war ungefähr so, naja, so eine halbe Stunde sowas. Da war ich wieder fertig mit dem. Dann habe ich den ans Netz gebracht und dann habe ich drauf gedrückt. Und da lief er und kam ohne Passwortnachfrage und hat noch ein bisschen gezickt da mit dem Windows, er möchte das noch reparieren. Habe ich gesagt, dann mach das mal bitte. Und das war dann wieder ein vollwertiger Computer ohne Passwort.
Ja, also hast du das noch schneller als bei diesem Händler reparieren können und 108 Euro gespart. Also ist das sowas. Ja.
So. Ich will da nicht die Leute, die völlig unfähig sind, mechanische Dinge zu machen, dazu animieren, dass sie, falls sie mal selbst sowas haben, das auseinandernehmen.
Aber das kann fast jeder auseinandernehmen. Rückwärts ist es ja schwierig.
Rückwärts? Ach nö, das war eigentlich...
Wieder zusammenzubauen.
Ist eigentlich gut gelöst, muss sagen, die Firma Toshiba hat da schon gute Sachen gebaut, muss schon sagen. Mhm. Ich habe schon andere Computer auseinandergenommen, die liefen dann anschließend auch nicht mehr, wo viel wilder da drin zuging.
Also dein, wie heißt der, Quasimodo oder so?
Nee, Cosmio.
Cosmio,
der läuft also. Das ist also eigentlich die Edelmarke mit, ich habe da ein Harman-System, ein Soundsystem drin, ich habe keine Boxen auf dem Tisch, das kommt aus dem Computer, das ist wunderbar alles. Und der 17 Zoll Bildschirm ist wirklich gut. Also das ist qualitativ sehr, sehr gut. Mhm. Und der macht es nochmal 2 Jahre jetzt, wenn er seine Freundschaft weiterhin hält zu mir. Denn ich fand das ja schon ein bisschen frech von dem Computer, da einfach da abzuhauen und sagen, hallo, Passwort, Ende.
Ja,
so ist das. Ist auch, ich habe auch, ich wollte auch schon die Computerrechte reduzieren auf chinesisches Maß.
Ah ja.
Ne? Also du kannst mit den Computern, die musst du einfach knechten und da musst du draufhauen und musst hart sein und musst ihn versklaven.
Ich habe hier etwas gefunden, da kann man zwar draufhauen, aber sollte man nicht machen. Die US-Firma Lilliputian Systems bringt dieses Jahr im Herbst etwas auf den Markt. Da sind die schon länger dran. Aber mittlerweile ist es wohl serienreif. Und zwar eine Brennstoffzelle für Smartphones. Und das ist ein kleines Gehäuse. Die Maße stehen nicht dabei. Aber wenn ich mir das so ansehe, dürften die nicht viel größer sein als so ein Smartphone-Akku. Besteht aus zwei Teilen, einer äußeren metallischen Ummantelung und einem Kunststofftank, der da hineingeschoben wird. So, und die sagen nun, mit einer einzigen dieser Füllpatronen, dieses Kunststofftanks, erreicht man eine 10- bis 14-fache Laufzeit eines iPhone 4. Das heißt, die Kapazität ist deutlich höher als die von dem eingebauten Nickel-Metallhydrid oder was da drin ist, Akku. Mhm. Mhm. So, und
da schleppe ich also ein bisschen Wasserstoff mit mir rum, oder?
Ja, ich glaube, die Technologie ist ein bisschen was anderes. Die haben also eine Oxidbrennstoffzellenmembran auf einer Siliziumscheibe und nicht wie bisher. Das waren ja andere Membranen, die da hatten. Und sagen auch, dass das bisherige System die in der Hauptsache auf Methanol oder Natrium-Bor-Hybrid basiert haben. Das haben sie wohl geändert und damit sind sie auch auf diese viel, viel höhere und bessere Ausnutzung gekommen. So, und Lithium-Ionen-Akkus in der gleichen Größe, wenn man denkt, dass sie dann nur noch ein Zehntel oder noch weniger der Kapazität einer solchen Brennstoffzelle haben, da hat sich mir als erstes die Frage gestellt, was ist denn, wenn der Tank leer ist? Beim Lithium-Ionen-Akku, gut, stopfe ich Strom rein, ist er wieder voll irgendwann. Und gibt es eine Antwort, die findet man dann auf der Homepage. Und da sagt der Mauli Ramani, das ist der Vizepräsident und Marketing und Business Development Manager beim Hersteller da, der sagt, es kostet ungefähr so viel wie ein Becher Kaffee bei Starbucks. Das war seine Antwort. Also konkret keine Antwort. Ich weiß nicht, ich trinke keinen Kaffee bei Starbucks. Weißt du, was der kostet?
Ich nehme an, so 2.
So um die, ja, wäre so die Größenordnung, 2 Euro, kann ich mir vorstellen. Ja. Gut, 2 Euro, 10-facher Leistung vom Lithium-Ionen-Akku ist immer noch viel, aber wir müssen natürlich sehen, dass diese Technologie am Anfang steht, ja, und dass die Entwicklung bezahlt werden muss und so. Und wenn das wirklich gut ist und wirklich sicher ist, halte ich das für eine wirklich vernünftige Alternative.
Wir hatten schon mal die Diskussion, die Brennstoffzelle als Akku zu benutzen für Laptops und die kam von Fraunhofer. Mhm. Und ich hatte das große Vergnügen, einmal mit dem Zug von München nach Köln zurückzufahren und das kam zu mir in die Kabine, kam einer rein, der hatte so einen Aktenkoffer dabei, der packte den aus und der hatte so kleine Tanks da drin und alles Mögliche und ich habe den dann beobachtet, was er da gemacht hat, das steckte er zusammen. Und dann kam ich, weil wir das vorher gerade erfahren hatten, zu der glorreichen Idee und habe ihm auf den Kopf zugesagt, sie bauen wohl hier eine Brennstoffzelle zusammen. Da hat er mich angeguckt und es war tatsächlich so, das war der, von dem diese Meldung da ausging, dass man Brennstoffzellen benutzen kann als Akkuersatz. Mhm. Und dann fuhr er mit seiner, das war alles noch sehr, sehr grob, was er da hatte, aber er fuhr tatsächlich mit seiner Brennstoffzelle und hatte ein Handy damit bedient, als Stromquelle. Ja,
gibt übrigens war ein
gutes Erlebnis.
Ja, gibt noch was anderes. Ich habe ja schon mal was über Energy Harvesting berichtet. Und da haben jetzt US-Wissenschaftler einen piezoelektrischen Generator aus Viren erzeugt. Viren, irgend so ein Zwischending zwischen Lebewesen und Totenteilen. Und zwar sind das gentechnisch veränderte M13-Viren, die also für Menschen vollkommen ungefährlich sind. Und
hoffentlich.
Die, bei denen lagern sich auf der Oberfläche pro Virus 2700 geladene Proteine an. So, und wenn man da drauf haut oder drückt, dann geben die einen elektrischen Strom ab. So, und die haben die Dinger jetzt so aufgebaut, dass da einzelne Zellen entstehen und die geben dann so ein paar Nanoampere ab und 400 Millivolt. Wenn man die jetzt in Reihe schaltet oder so, haben die jetzt gezeigt, dass man damit ein LC-Display mittlerweile schon dazu bringen kann, dass es irgendetwas anzeigt. Und die denken sich, dass man diese Virenzellen einfach in Schuhsohlen hineinbringt und beim Gehen würde man dann durch das eigene Körpergewicht, also wir zwei haben es dann besser als manch ein anderer, Energie, Strom erzeugen. Ich stelle mir jetzt vor, ein Akku im Absatz und wenn mein Telefon, mein Smartphone leer ist, dann nehme ich einfach den Akku aus dem Absatz und tausche den damit aus oder irgend sowas in der Art.
Du, mit den Absätzen und Schuhen hast du ja deine Erfahrung.
Ja.
Ich weiß noch, wie du da im Hotel dem Portier, weil der den Schlüssel vom Auto haben wollte, hast du ihm den Schuh hochgestellt.
Ja, der hat etwas merkwürdig geguckt, ja.
Das war eine tolle Nummer.
Ich hatte mir
am nächsten Morgen haben sie es nicht geschafft. Ne? Da musstest du mit Socken
ich zu deinem Auto gehen. Ich hatte ja keinen Schuh, den hatte ich denen ja gegeben.
Ja,
ich hatte mir meinen drahtlosen Schlüssel für das Auto in den Absatz meiner Schuhsohle eingebaut, weil ich mochte keinen Schlüssel mehr. Und das war natürlich für die damalige Zeit sehr unüblich, vielleicht heute auch noch, ja, aber so ist es eben.
Und jetzt baust du die Viren rein.
Ja, und jetzt sollten wir einfach mal über Netzwerke sprechen, über soziale Netzwerke in aller Couleur, in aller Ausdehnung. Dazu warst du in Darkstuhl und das hören wir uns jetzt mal an.
Ja. Wir sind in Darkstuhl, sitzen hier im Oval Office. Wer Darkstuhl kennt, der weiß auch, wo dieser Raum ist. Er hat also nur so einen ovalen Tisch hier und er hatte so, ja, von der Akustik her, es ist schon ein paar Mal ausprobiert worden und es klappt ganz gut. Bei mir sind Teilnehmer von einem Darkstuhl-Seminar. Und wie hieß dieses Seminar? Ich traue mich das gar nicht zu, richtig auszusprechen.
Tatsächlich ist es gar kein Seminar, sondern ein sogenannter Perspektiven-Workshop, der den Titel trägt Social Supply Chain Administrative Business Commerce Political Networks A Multidiscipline Perspective.
Das sollten wir jetzt vielleicht mal ganz kurz mal dazu sagen, was das bedeutet.
Ich kann mal kurz darauf eingehen, was sich dahinter verbirgt. Perspektiven-Workshop hier auf Schloss Darkstuhl bedeutet, dass sich führende Wissenschaftler mehrerer Disziplinen treffen und miteinander einerseits den Status quo der Forschung auf einem breiten Gebiet diskutieren, andererseits aber auch zukünftige Forschungsgebiete und Forschungsfragen diskutieren und so eine Art Forschungsagenda für die nächsten, ich sag mal, 5 Jahre definieren.
So, das war Dr. Matthias Häsel oder Hösel?
Häsel ist richtig.
Ja. Mit dem sollen wir auch dazu sagen, dass sie also Wissenschaftler sind oder Abteilungsleiter sind beim Otto-Versand?
Das ist richtig. Ich bin Abteilungsleiter bei Otto, leite dort das sogenannte E-Commerce Innovation Center, beschäftige mich also mit Online-Einkaufserlebnissen, in Netzwerken eigentlich. Deshalb passt das ganz gut, dass ich hier bin. Und Netzwerke bedeutet für mich jetzt gerade ganz im Speziellen Einkaufen auf Smartphones, Einkaufen auf Tablets, im interaktiven Fernsehen, aber eben auch in sozialen Netzwerken, wie zum Beispiel Facebook.
Mhm. Wir haben noch einen zweiten Gast hier. Das ist Professor Dr. Thorsten Quandt. Und Sie müssen schon sagen, Sie kommen aus
Stuttgart-Hohenheim und bin Sozialwissenschaftler. Also gar nicht Informatiker oder Wirtschaftsinformatiker oder etwas in der Richtung. Und ich setze mich damit auseinander, wie Menschen in diesen Netzwerken interagieren. Wir kennen Netzwerke aus der Offline-Welt und uns interessiert, was die Spezifika oder das Besondere der Online-Welt ausmacht.
Da haben wir jetzt schon zwei verschiedene Richtungen, die da beobachten. Also einmal versuchen Sie das herauszubringen, was ist an diesem Online-Kauf so spannend eventuell und wie kann man das noch spannender machen? Und bei Ihnen sind es die Zahlen, die dahinter stecken, oder?
Ich würde nicht sagen die Zahlen. Also die Zahlen sind ja für uns nur Indikatoren oder Kennwerte dafür, wie Menschen interagieren. Wenn größere Menschenmengen interagieren, nutzen uns diese Zahlen und Statistiken, um die zu beschreiben. Aber uns geht es zunächst mal darum, die Interaktion von Menschen zu modellieren oder darzustellen. Das ist aber bei den Einkaufsprozessen ja auch gar nicht so viel anders. Also da geht es ja auch um Interaktion, aber dann einer speziellen Art, die halt dann Transaktionsprozesse dann sind.
Völlig richtig. Also so Einkaufsprozesse an sich sind ja ein hochsozialer Akt, möchte ich mal sagen. Ja, weil Einkaufen im klassischen Handel, da sind natürlich Verkäufer, aber Einkaufen ist immer was, wo ich einerseits mit Freunden unterwegs bin, wo ich Entscheidungen auch mit Freunden in der Familie treffe und andererseits bedeutet Einkaufen auch, dass ich Beziehungen aufbaue zu den Artikeln, die ich kaufe. Und da sind wir schon wieder beim Thema Netzwerk.
Das Thema Netzwerk wird ja sehr stark strapaziert. Alles sind Networker und Netzwerk hier und Netzwerk da und Network da und Social Network. Was ist eigentlich ein Netzwerk?
Ja gut, da gibt es, wie es unterschiedliche Disziplinen gibt, auch unterschiedliche Vorstellungen. Das ist ja schon gerade von Ihnen in der Frage richtig dargestellt worden. Wenn man jetzt einen Wirtschaftsinformatiker fragt oder einen Informatiker, wird er eine andere Antwort geben als ein Sozialwissenschaftler. Zunächst mal ist es eine bestimmte Struktur. Wir haben eben Knoten und Verbindungen zwischen diesen Knoten. Und dann ist eben die Frage, was ist der Knoten, was ist die Verbindung? Sind das jetzt zum Beispiel irgendwelche Punkte in einem Netzwerk, wo wir irgendwelche Computer haben, die miteinander verbunden sind? Oder sind es die Menschen, die dahinter stehen? Und wir stellen eben fest, dass die Interessen, die wir als Wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen haben, manchmal da zusammengehen und konvergieren, weil hinter jedem Computer, der da sich vernetzt, steht dann meistens auch ein Nutzer, der dann verbunden ist über diese technische Infrastruktur.
Mich stört immer so ein bisschen, wenn ich höre von den Social Nets, Networks. Das ist eigentlich schlecht übersetzt, glaube ich. Kann man das ein bisschen besser übersetzen? Das sind ja nicht unbedingt, dass da nur Sozialfälle drin wären in diesen Facebook und Konsorten. Kann man das ein bisschen besser übersetzen, was Social Network bedeutet?
Ja, ich frage mich immer, ob es unsoziale Netzwerke oder unsocial Networks eigentlich gibt. Wenn Menschen interagieren, ist quasi jedes Netzwerk sozial. Und wir haben schon das Problem, dass es zum Beispiel eine soziale Netzwerkanalyse gibt, die aber eigentlich ursprünglich gar nichts mit dem Internet zu tun hat oder mit Online-Kommunikation. Das hat man schon viel früher untersucht. Ja, also das heißt, da kommen zwei Dinge eigentlich zusammen, die zunächst mal getrennt diskutiert wurden. Insofern ist die Frage ganz gut, ob es eine bessere Übersetzung gibt. Darüber haben wir noch gar nicht diskutiert, oder?
Das hatten wir teilweise nicht in der Diskussion, aber in der Tat, soziale Netze gibt es, seitdem es Menschen gibt, die irgendwie miteinander leben. Und der Begriff heutzutage steht dann eher für Plattformen wie Facebook oder auch Xing. Vielleicht könnte man es mit Social Networking Platforms oder soziale
Netzwerkplattformen
übersetzen.
Ja. Eigentlich sind es ja Interaktionsräume für Menschen im Internet. Also das ist ja, was eigentlich dahinter steht.
Diese Netze konnten ja auch nur entstehen, als die Hardware das Ganze konnte, als die Hardware vernetzen konnte. Mhm. Als wir unseren Computer Club 1 angefangen haben in den 80er Jahren, da gab es noch keine sozialen Verbindungen. Da saß jeder zu Hause an seinem Heimcomputer und die Welt war für ihn zu. Die war geschlossen. Es gab dann zwar nachher so ein bisschen DFÜ, so mit Akustikkoppler und so ein bisschen hin und her. Und das war auch eine Szene, das war auch schon eine Szene, die sich fand. Allerdings prozentual ganz, ganz wenige in der Bundesrepublik. Meistens wussten die Leute draußen gar nicht, was die da machten und was das sollte. Das hat sich nun ganz stark geändert. Mittlerweile sind die Begriffe, die damals Fremdwörter waren, bei den Leuten heute voll im Kopf drin. Und sie können was damit anfangen. Es dauert immer so lange, bis etwas überschwappt in die Allgemeinheit hinein. Und wie wird das denn da weitergehen mit diesen Networks, mit diesen Netzwerken? Werden wir noch mehrere kriegen oder werden wir nachher ein ganz, 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 ganz großes kriegen? So ähnlich wie das Internet, was ja schon ganz, 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 ganz groß ist.
Ja gut, ich meine, es gibt schon ein riesiges Netzwerk und das sind all die Menschen, die quasi auf diesem Planeten leben. Und die werden ja restrukturiert quasi in verschiedenen Teilnetzwerken, die wir im Internet haben. Da kommen die Nutzer dann zusammen. Welche Plattform jetzt in 5 oder 10 Jahren die führende ist oder ob wir mehr haben, das ist immer eine sehr schwierige Prognose. Wir Wissenschaftler liegen da meistens komplett daneben. Eigentlich darf man uns nicht trauen. Die Vorhersagen gehen meistens schief. Also in die Glaskugel würde ich gar nicht reingucken. Die Frage ist halt, ob Facebook diese aktuell beherrschende Stellung in dem Bereich aufrechterhalten kann oder nicht. Das ist ja durchaus risikoreich. Wir haben in der Vergangenheit ja auch Anbieter gehabt, die als quasi Monopolisten in ihrem Bereich galten und dann ganz schnell vom Markt waren, als jemand anders kam, der in der Usability oder in bestimmten Funktionen mehr geboten hat oder was anderes geboten hat. Aber natürlich, es gibt einen entscheidenden Punkt, der dieses Netzwerk sehr attraktiv macht und auch andere große Angebote. Weil schon viele Leute da sind, gibt es natürlich einen Eigeneffekt dadurch, dass das Netzwerk sehr groß ist und wie ein Magnet wirkt, wo dann andere Leute dazukommen, weil man sagt, da muss ich hingehen, weil da alle sind. Also man hat auch so einen Netzwerkeffekt durch das Netzwerk oder die Plattform selber.
Ich habe da so einige Entwicklungen mir schon angehört und mitgemacht und auch schon ausprobiert. Man hatte mal im Kopf gehabt, dass man die Sprachen, dieses Babylon, mit dem Computer beherrschen könnte. Und dass man auch Netzwerke machen könnte, wo ich hineingehe in das Netzwerk mit meiner deutschen Sprache, spreche mit jemand, der Engländer ist, der spricht dann vom Computer her in Deutsch und ich spreche mit ihm in Englisch. Um diese Hürde noch zu nehmen. Ich habe da mal einen Versuch mitgemacht in München. Da hat man mit Japan gesprochen und da war es so, dass Der in München hat Deutsch gesprochen und der in Japan hat Japanisch gesprochen. Und der Rechner, naja, das war noch nicht so ganz hundertprozentig. Das müsste noch besser werden. Aber immerhin, das könnte auch ein Ansatz sein, um eine große, große Welt, ein großes, großes Weltnetzwerk, wo alle sich verstehen, obwohl sie alle ihre Muttersprache sprechen.
Da bräuchte man jetzt einen Computerlinguisten, der könnte wahrscheinlich dazu noch ein bisschen mehr sagen als wir. Aber das ist natürlich nicht ganz trivial, diese Übersetzungsleistung zu erbringen. Also wir haben ja schon Schwierigkeiten, quasi Inhalte unterschiedlicher Sprachen miteinander zu vergleichen und auszuwerten. Also Sozialwissenschaftler versuchen das ja auch, um zum Beispiel Inhalte über Sprachraumgrenzen hinweg zu analysieren. Und da trifft man auf dieselben Probleme. Was allerdings möglicherweise eben nicht verschwindet, sind dann doch kulturelle Unterschiede. Also die Übersetzung allein ist es ja nicht. Und wir merken auch, wenn selbst wenn jetzt Personen sich auf Englisch unterhalten und in Netze reinkommen, bringen sie trotzdem natürlich noch ihre Erfahrungen, ihr Leben, ihren Alltag mit. Und das ist auch durchaus noch fühlbar. Man hat ja am Anfang ja immer die Vorstellung, man geht ins Internet, jeder ist anonym, jeder kann interagieren. Es ist völlig hierarchiefrei und das zeigen eigentlich viele Studien, dass dem nicht so ist.
Das war auch so, das ging natürlich alles aus von den Telekoms. Die hätten ganz gerne gehabt, wenn ich einen Holländer anrufe am Telefon, dass da wenigstens eine primitive Übersetzung stattfindet. Ja, dass ich, wenn mit einem richtigen Holländer, wenn ich den anrufe, den verstehe ich nicht. Der muss sich dann schon auf Deutsch, muss er sich schon zurückbesinnen oder Englisch, wir beide dann und so weiter, dann geht das ja auch ganz gut. Aber das waren die Ideen, die sollten schon Anfang dieses Jahrzehnts, also 2003, 2004, das sollte das alles schon funktionieren. Es ist, glaube ich, ganz zurück.
Das ist eine tolle Sache und vielleicht wird es irgendwie so etwas Ähnliches demnächst ja auch mal geben. Ich kenne das aus Star Trek, da gibt es ja diese sogenannten Universaltranslatoren. Ne? Also die machen eigentlich genau das. Die können sogar noch viel mehr, die können sich nämlich adaptieren. Also wenn es da ein Alien gibt mit einer neuen Sprache, dann erkennen die selbst die neue Sprache. Ja? Ich glaube, da sind wir noch ein Weilchen von entfernt. Wo uns aber soziale Netzwerke wiederum helfen können bei dieser ganzen Sprachfrage, ist der Aspekt, wie die Datenbasis, also die vielen, vielen Daten, Übersetzungsdaten, die ich dafür benötige, wie die erzeugt werden. Ja? Und da sprechen wir über Crowdsourcing, wo ich wieder soziale Netze, ja, also Menschen im Prinzip, die ich intelligent miteinander verknüpfe, ja, auch mit den richtigen Kompetenzen in dem Fall, dazu bringe, diese Daten zu erzeugen, also diesen Datenbestand zu sammeln, der notwendig ist.
Crowdsourcing.
Wäre. Crowdsourcing.
Schönes Wort wieder. Ja, ja, gibt es irgendwelche Zeitvorstellungen, wann es sowas Neues geben könnte?
Also solche Prognosen geben wir ja grundsätzlich nicht ab. Ja,
wie wir gerade schon erwähnt haben. Man sieht es ja an den Voraussagen, wenn wir quasi schon vor geraumer Zeit diese Übersetzungsmaschinen gehabt haben sollten oder einen Babelfisch, den ich mir ins Ohr stecke und dann verstehe ich alle Sprachen und es ist nicht passiert. Das ist auch vorausgesagt worden, deswegen sind wir da ziemlich vorsichtig.
Also ich beschäftige mich ja viel mit dem Thema Innovation, insbesondere im E-Commerce natürlich. Und ich bin eigentlich immer wieder davon überzeugt worden in der Vergangenheit, dass diese Prognosen überhaupt keinen Sinn machen. Also ein Beispiel sind zum Beispiel Smartphones aktuell, wo es eine ganze Reihe von Unternehmen gibt, Research-Institute, die da Prognosen abgeben, wie viele Geräte in der Bevölkerung sind. Und wir sehen gerade bei Smartphones jetzt wieder, die waren viel zu niedrig, die Prognosen.
Ja, ja. Auch der Schwarz Schilling, der war ja mal unser Telekom-Minister, der sagte mir, im Jahre 1989, da hatten wir das Zehnnetz noch zur Jahrtausendwende, werden wir sicherlich 1 Million Handys haben. Es waren dann aber 7 Millionen. Konnte auch keiner voraussehen. Auf jeden Fall interessant. Wenn es soweit ist, komme ich wieder nach den Bergstuhl und dann reden wir mit jeder in einer anderen Sprache und übersetzen uns selbst.
So machen wir das.
So machen wir das. Danke für das Gespräch.
Vielen Dank.
Ja, das war sehr interessant. Es wird sich also viel verändern in unserer Welt, in unserer Art miteinander zu kommunizieren. Aber wie wir wiederholt gehört haben, soziale Netzwerke gibt es seit Jahrtausenden. Und das ist nichts Neues. Nur der Carrier, der Träger, worüber sie funktionieren, der ist neu. Wir tragen diese Sendung nicht zu Grabe, aber irgendwo ins Bettchen, weil wir Urlaub machen. Wir produzieren und stellen online die Folge nach dieser 325, also die 326, aller Voraussicht nach am 23. Juli.
Juno bin ich in der Schweiz.
Genau, und deswegen am 23. Juli. Und die nächste Fernsehsendung kommt am 26. Juli. Aber vorher, nicht, dass ihr alle erschreckt, kommen noch zwei, nämlich diese Woche Donnerstag und dann in zwei Wochen Donnerstag. Also so schnell sind wir noch nicht verschwunden, aber dann machen wir erstmal unsere wohlverdiente Pause. Dann tun wir einen Daumen nach oben.
Yes, und Shop, ich gehe mal kurz im Shop vorbei.
Geh im Shop vorbei, nimm ein paar Zuhörer und Zuschauer mit und dann sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Und Daumen.
Und immer ein Bit übrig behalten.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.